Guten Morgen. Oh, come on. Lauter. Guten Morgen. Good, yeah. Come on. Nice. Ja, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ich habe zwei Leute mit mir heute gebracht. Meine Tochter Audrey ist noch mal bei mir. Und dann ist Trinity Morell auch bei uns heute Morgen. Sie macht jetzt gerade die Jüngerschaftsschule bei uns in Ulm und nächstes Jahr wird sie ganz, ganz oft hier in Stuttgart unterwegs sein. Besonders, what did I say? Stuttgart, Pforzheim unterwegs sein, genau, um mit den Kindern zu arbeiten. So. Aber es ist schön, heute Morgen hier zu sein. Ich möchte heute über ein sehr wichtiges Visionsaspekt von Mosaik anschauen. Nämlich, dass wir wollen eine Kirche sein, die unserer Gesellschaft dient. Okay? Wir wollen eine Kirche sein, die unserer Gesellschaft dient. Und ich hoffe, dass ihr versteht ganz genau, was ich heute sage, wegen meiner schönen amerikanischen Akzent. Ich hab einige Leute hier gesagt, so nach dem ersten Gottesdienst, vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren kommt eine Jugendliche in unserer Gemeinde in Ulm zu mir und sagte, ah, ich finde deinen Akzent so süß. Und ich sagte, es ist nicht genau, was ich hören wollte, aber danke schön. Ja, genau. Ein Kerngedanke für uns heute ist, wir dienen, weil Gott Menschen liebt. Wir dienen, weil Gott unsere Gesellschaft liebt. Nicht nur, weil wir eine große Gemeinde haben wollen, das finde ich auch wichtig, aber wir dienen, weil Gott die Menschen liebt. Und zu Beginn, ich möchte, dass wir kurz über die Funktion eines Spiegels reden. Bei Spiegeln geht es wirklich um Perspektive. Ich kann das Gefühl haben, dass ich gut beim Abnehmen bin. Ich habe meiner Frau gesagt, im Januar dieses Jahr werde ich mindestens 20 Kilo abnehmen. Und ab und zu, ich denke, hey, ich bin auf einer guten Fahrt jetzt. Ich habe so richtig was gemacht. Und dann, ich laufe an einem Spiegel vorbei. Und ich denke, oh Mann, ich habe einen langen Weg vor mir. Vielleicht habe ich nur 2 oder 3 Kilo abgenommen. Es zeigt mir das Perspektiv. Vor einigen Jahren habe ich auch einen Dokumentarfilm über Menschen gesehen, die sie alle Spiegel in ihrem Haus weggeworfen haben, weil sie es hassten, wie sie aussahen. Und ich fand es einfach richtig interessant, warum sie das so gemacht haben. Letzten Dienstag, ich war in meinem Garten. Vor 5 Wochen sind wir umgezogen, vom Ulm nach Leer. Es ist nur ein Katzensprung. Es ist kein richtiger Umzug, aber wir sind umgezogen. Und einer der Gründe dafür ist, wir wollen einen Garten, irgendeinen Gartenfläche haben. Ich habe einen 4-jährigen Sohn und er braucht Platz draußen. Und das hatten wir in der Innenstadt überhaupt nicht gehabt. Und wir haben das Haus angeschaut, das Reihenhaus angeschaut, und wir haben den Garten angeschaut. Und meine Frau sagte, oh, bist du bereit? Du hasse es, in einem Garten zu arbeiten. Okay? Und das stimmt. Aber dann habe ich 2 Bäume gesehen, einen Apfelbaum und einen Pflaumenbaum. Und ja, ich habe mich ein bisschen überlegt und ich habe der Vermieter gefragt, ist es okay, wenn ich meine Hängematte hinter die 2 Bäume hängen lasse? Und er sagt, ja, na klar. Ich sagte, okay, stimmt. Hey, wir werden jetzt den Vertrag unterschreiben. Das finde ich einfach genial. So, ich liebe es, in meinem Garten zu sein, ja, mich ein bisschen auszuruhen, aber ich mag es nicht so sehr, in meinem Garten arbeiten zu müssen. So, letzte Woche, ich wusste, ich muss den Rasen mähen. Ja, unser Gras war ungefähr so hoch. Wir waren ganz oft unterwegs, hatte nicht die Zeit gehabt. So, ich bin draußen gegangen, aber ich habe eine Badehose angezogen. Und die sind so lang. Und darauf steht jetzt eine große amerikanische Flagge. Und das habe ich angezogen und Arbeitsstiefel und hohen weißen Socken und ein weißes T-Shirt. Und ich bin raus aus den Türken gelaufen. Meine Frau sagte, stopp, was machst du jetzt? Ja, ich gehe draußen, ich werde in den Garten arbeiten. So angekleidet, wirklich? Bitte sag mir nicht, dass du so draußen gehst. Warum? Ja, unsere Nachbarn werden dich sehen. Das ist ein bisschen peinlich. Ja, wieso? Ja, schau mal in einen Spiegel rein. Sehe, wie du denn aussiehst. Das habe ich gemacht und trotzdem bin ich so gekleidet in den Garten gegangen. Ich habe dort für 4 Stunden gearbeitet und es war einfach genial. War einfach genial. Vielleicht wurde es dir schon einmal gesagt, hey, du solltest einen Blick in den Spiegel werfen. Was wirklich jetzt in diesem Moment gesagt wird, ist, dass du dich selbst genauer anschauen solltest. Weil ein Spiegel schenkt uns eine ehrliche oder neue Perspektive im Leben. Und manchmal diesen Moment von einer neuen Perspektive bekommen wir bei einem bestimmten Ereignis im Leben. Für manche Leute geschieht diese Momente mit dem Tod eines engen Freundes oder Verwandten. Das ist auch bei mir ein paar Mal passiert. Für andere geschieht dieser Moment eine neue Perspektive, wenn sie ihren Job verlieren. Und für andere bei der Geburt ihres Kindes. Das ist auch bei mir passiert. Das habe ich letztes Mal bei Predigen erwähnt. Was auch immer es ist, wir haben alle Momente in unserem Leben durchlebt, die uns eine neue Perspektive auf das Leben geben. Du kannst auch diesen Moment eine neue Perspektive erleben, wenn du das Wort Gottes liest. Hast du jemals angefangen, die Bibel zu lesen und plötzlich ist es fast so, als Gott würde einen Spiegel vor dir haben? Hast du das jemals gelebt? Und du musst in diesem Moment einen tiefen Blick in den Spiegel werfen und du erkennst vielleicht, dass dein Leben nicht wirklich mit den Wegen Gottes in Einklang steht. Das ist eine gute Sache, wenn sowas passiert. Das ist eine sehr gute Sache. Aber die Wahrheit, die uns offenbart wird, das reicht nicht aus. Okay? Verstehe mich nicht falsch. Das Wahrheit in der Bibel, wunderbar. Aber es reicht nicht aus, nur Wahrheit zu lesen oder zu hören. Viele sagen, dass Veränderung durch Wissen entsteht. Aber ich würde sagen, dass Veränderung geschieht nicht durch Wissen, sondern Veränderung geschieht, wenn wir auf das Wissen reagieren. Wir müssen mehr als auf uns selbst zu schauen. Wir müssen aktiv was tun, um verändert zu werden. Und wenn wir sagen, dass wir unserer Gesellschaft dienen wollen, dass wir wollen Salz und Licht sein, dann müssen wir alle aktiv sein. Wir müssen was aktiv tun, um die spirituelle, die geistliche Veränderung zu sehen. Um diesen Punkt ein bisschen genauer zu betrachten, werden wir uns heute eine ziemlich bekannte Gleichnis in der Bibel ansehen. Es ist eine Gleichnis, wo ein Mann konfrontiert wird und eigentlich ist er von Jesus gezwungen, einen tiefen Blick in den Spiegel zu werfen. Wir sind heute Morgen bei der Geschichte des barmherzigen Samariters. Und das finden wir in Lukas Kapitel 10. Ich werde jetzt die Verse 25 bis 36 vorlesen. Und jetzt fangen wir an. Vers 25. Ein Gesetzlehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du solltest deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzlehrer wollte sich verteidigen. Und deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Na, ganz ehrlich, ich liebe es, über dieses Thema zu predigen, aber fast bei jedes Mal bekomme ich ja, das gleiche Frage nachher. Was muss ich wirklich machen? Wer genau ist mein Mitmensch? Es ist so eine Frage von, wem genau muss ich dienen? Oder so eine Verhaltung von, ich will das Mindeste tun, das Wenigste tun, das ich tun muss und auch Gott gefallen. Und das ist genau, was wir sehen hier bei der Gesetzlehre. Es ist mehr so eine Gedanke von, muss ich wirklich bereit sein, meine gesamte Gesellschaft zu dienen? Ich soll wirklich diejenige lieben und
Hello.
Ah, die meinen Glauben hassen. Ja, musst du. Musst du. Auch stellen die Leute heute die gleiche Frage wie dieses Gesetzlehrer. Wer ist mein Nachbar? Wer ist es? Ich will es definiert haben. Wir gehen weiter mit Vers 30. Daraufhin erzählte Jesus die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machte sie sich davon. Und es ist jetzt gleich an diesem Punkt in der Geschichte, dass Jesus anfängt, einen Spiegel hochzuhalten, direkt vor diesem Mann, damit er wirklich hineinschauen kann. Er geht weiter mit der Geschichte in Vers 31. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Und schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Aber als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Und das ist ein sehr wichtiger, großer Punkt in dieser Geschichte, dass ein Samariter Mitleid mit diesem Mann hat. Es hatte einen Hass seit Hunderten von Jahren zwischen den Juden und Samariten gegeben. Und einmal waren Samariter sogar in den Tempel gekommen und hatten Knochen darin geworfen, um den Tempel zu entfeihen. Und jetzt sagte Jesus, diesen Samariter ist einfach der Held in dieser Geschichte. Es ist dieser Samariter, das Mitleid mit diesem Mann hat. Vers 34, er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allen Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus, der Gesetzlehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Räuber in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt. Das ist eine krasse Geschichte, das er jetzt erzählt. Mit all dem Hass zwischen diesen beiden Volksgruppen sagte Jesus, dass der wahre Nachbar dieses jüdischen Mannes dieser Samariter war. Jeder in dieser Geschichte hat den Mann gesehen. Es war offensichtlich, dass dieser Mann Hilfe brauchte. Aber nur eine Person hat was getan. Nur eine Person hat geholfen. Und dieser Mann, sagte Jesus, war der erste Nachbar von diesem Mann. So nochmal, Jesus fragte den Gesetzlehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Weglagerinnen in den Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, denn geh und mach es ebenso. Geh und mach es ebenso. Jesus hält hier einen Spiegel hoch und er zwingt diesen Mann und alle Menschen um ihn herum, sich selbst sehr genau anzuschauen. In dieser Geschichte räumt Jesus die Gedanken ein, dass äußere Reinheit gleich Heiligkeit ist. Der böse Samariter wird jetzt als gut und barmherzig bezeichnet. Und ich dachte mir, denn was zeigt uns der Samariter überhaupt? Was genau hat der Samariter dem bedürftigen Mann angeboten? Wir sehen in dieser Geschichte, der Samariter machte den ersten Schritt. Er hat den Mann nicht gebeten, hey, komm jetzt aus dem Graben, aufstehen, okay, der ist zu ihm gegangen. Er ist selber zu diesem Mann gegangen. Der Samariter hat ihm auch Barmherzigkeit angeboten. In dieser Geschichte lesen wir nicht, dass er den Mann sah und sagte, gut, hey, das ist genau das, was du verdient hast. Das hat er nicht gesagt. Ganz im Gegenteil, er ist zu dem Mann gegangen und kümmert sich um ihn. Der Samariter hat auch seine Zeit geopfert. Er zeigt dem Mann das Mitgefühl. Der Samariter hat sogar seine Finanzen investiert. Der Samariter hat diesem Mann alles, was er hatte, angeboten, außer sein Urteil. Außer sein Urteil. Am Ende des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter fragt Jesus nicht, wen der Samariter als sein Nachbar gesehen hat. Das ist nicht die Frage. Er fragt aber, wer der Nachbar des halbtoten jüdischen Mannes war, der auf der Straße liegt. Wenn wir den jüdischen Mann in dieser Geschichte fragen könnten, hey, wer ist dein Nachbar? Ich bin mir sicher, er würde nicht auf den Priestern und Leviten hinweisen. Vielmehr würde er ganz, ganz schnell auf den Samariter zeigen. Denk darüber nach. Wenn wir den Menschen in unserer Gesellschaft fragen würden, wer handelt sich am besten wie ein guter Nachbar? Würden sie auf uns Christen verweisen oder würden sie woanders hinweisen? Und am Ende seines Gleichnisses sagt Jesus dem Gesetzlehrer, geh und tu es auch. Ich glaube, dass dieses auch heute ein Befehl für uns. Geh und tu es auch. Hast du dich jemals gefragt, warum Jesus dieses Gleichnis, diese Geschichte erzählt hat? Er hätte eine einfache Antwort geben können. Die Geschichte hätte einfach sein können, ein Schriftgelehrter fragte Jesus, wer ist mein Nachbar? Und Jesus antwortet, jeder. Punkt. Das Ende. So einfach ist das Answer eigentlich, ist das Antwort eigentlich. In dieser Geschichte sagt Jesus nicht nur, dass wir uns um Menschen kümmern sollen, sondern er konfrontiert diese Mentalität, dieses Wir gegen die Welt-Mentalität. Ganz, ganz, ganz leicht zu haben ist. Die Juden lebten isoliert. Sie hatten unterschiedliche Regeln, eine andere Religion, unterschiedliche Lebensmittel, die erlaubt und nicht erlaubt waren. Und sie sollten sich darin unterscheiden, dass sie anders sind. Und der einzige Weg, ein Teil von ihnen zu werden, bestand darin, zu ihnen zu gehen und sich an ihre Wege anzupassen. Um ein Teil ihrer Gruppe zu sein, muss man zuerst handeln und aussehen wie sie. Es gab eine Distanz zwischen den Juden und der Welt um sie herum. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeuge sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und wenn wir dieses Vers in unserem Kontext lesen, es würde, ich glaube, so klingen, sie werden Kraft erhalten, wenn der Heilige Geist über sie kommt und sie werden meine Zeuge in Pforzheim und in ganz Baden-Württemberg, in Deutschland und überall auf der Erde. Uns wurde gesagt, dass wir durch den Heiligen Geist Kraft empfangen und als Zeugen ausgesandt werden. Und der erste Ort, an dem unser Dienst beginnen sollte, ist bei unseren Nächsten. Es ist einfach hier in unserer Gesellschaft. Wir dienen, weil Gott Menschen liebt. Wir dienen, weil Gott unsere Gesellschaft liebt. Jesus zeigt uns, dass derjenige, den wir natürlich für unseren Feind halten, eigentlich nicht unser Feind ist. Der Apostel Paulus würde später schreiben, dass wir uns nicht in einem Kampf mit Fleisch und Blut befinden, sondern dass unser Kampf ein geistlicher Kampf ist. Menschen innerhalb oder außerhalb unserer religiösen Gruppe die sind nicht unsere Feinde. Egal, was passiert ist, die sind nicht unsere Feinde. Wir haben nur einen Feind. Und unser Feind ist der Teufel, nicht unsere Gesellschaft. Wir sollen unsere Gesellschaft lieben, nicht als Feind bezeichnen. Ich danke Gott, ganz ehrlich, ich danke Gott, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen durch verschiedene soziale Programme betreut werden. Ich komme aus den USA, es ist nicht so bei uns. Es ist ein hartes Leben ab und zu. Aber hier ist es anders. Ich danke Gott, dass es Organisationen gibt, die Geld einsammeln, um unserer Gesellschaft zu helfen. Aber ich denke, ich denke nicht, dass es jemals einen Tag geben sollte, an dem wir als Christen, an dem wir als Gemeinde die Straßen überqueren sollen, um nicht zu helfen. Sondern wir sollen Gründe finden, anderen zu helfen. Wir sollen Gründe finden, Salz und Licht zu sein. Wir gehören zur Gemeinde Gottes. Er führt mit dem Geist Gottes. Gesandt auf eine Mission von Gott, um unserer Gesellschaft Heilung zu bringen. Nicht zu beurteilen, sondern Heilung zu bringen. Wir wurden geschaffen, um als Ausdruck der Liebe Gottes zu unserer Welt zu leben. Die Frage ist nicht, ob Veränderung in unserer Städte gebraucht ist. Ich glaube, jeder von uns weiß, hey, unsere Städte, sie brauchen Veränderung, oder? Ist es klar für uns? Sondern die Frage ist, wie wird Veränderung in deiner Stadt geschehen? Jesus kam, um Menschen mit Gott zu versöhnen, durch Menschen, die selbst mit Gott versöhnt wurden. So, was machen wir? Wo fangen wir an? Wie können wir unserer Gesellschaft am besten dienen? Ich habe ein paar Punkte hier drauf geschrieben. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, aber ich will ein paar konkrete Dinge anschauen, dass wir heute machen können, um diese Botschaft in unserer Welt zu leben. Und das Erste ist ganz einfach, oder klingt es so einfach, Liebe, wo du gepflanzt bist. Liebe, wo du gepflanzt bist. Ich liebe meine Stadt. Ich liebe es, in Ulm zu leben. Ich liebe meinen Dorf. Ich liebe es in Leer. Ich möchte nirgendwo anders sein, ganz ehrlich. Weil im Moment hat Gott selber uns zu Ulm geführt. So, ich liebe, wo ich gepflanzt bin. Du wirst niemals dienen, was du nicht liebst. Nochmal, du wirst niemals dienen, was du nicht liebst. Hast du jemals eine Ehe gesehen, in der beide Menschen nicht verliebt sind? Das habe ich gesehen. Und du denkst, wow, das ist schrecklich. Was für eine schreckliche Ehe ist das? Es gibt keine Liebe da. Und in solch einer Ehe siehst du normalerweise kein Herz, einander gegenseitig zu dienen. Warum? Weil die Liebe ist verloren in dieser Ehe. Selbst im Glauben sehen wir das. Jemand kann seine Liebe zu Gott vertäuschen. Aber mit der Zeit werden sie Gott nicht dienen, wenn sie Gott nicht lieben. Und das sehen wir auch mit unserer Gesellschaft. Ich glaube, der Schlüssel zum Lieben, wo du im Leben bist, ist zu wirklich lieben, wo du im Leben bist. Liebst du Pforzheim? Oder ist es einfach nur eine Arbeitsstelle hier? Liebst du Pforzheim? Liebst du deine Gesellschaft? Ich bin 42 Jahre alt. In den letzten 22 Jahren allein bin ich 15 Mal umgezogen. 28 Mal mein ganzes Leben. Ich habe auf zwei verschiedene, in den letzten 22 Jahren habe ich auf zwei verschiedene Kontinenten, in drei verschiedene Länder, in 9 verschiedene Städten gelebt. Ich war Teil von 7 verschiedenen Kirchen. Aber jedes Mal habe ich mich entschieden zu lieben, wo ich gepflanzt wurde. Obwohl ich ab und zu mal wusste, ich bin in dieser Stadt nur für 3 Monate oder für 1 Jahr. Ich habe trotzdem die Entscheidung getroffen, ich werde dieses Ort lieben. Ich werde mich rein investieren, weil Gott mich hier gepflanzt hat. Ich bete für meine Stadt. Ich bin Teil des Lebens meiner Stadt. Ich will meine Stadt lieben, weil Gott meine Stadt liebt. Wie zeigen wir unsere Gesellschaft Liebe? Ich glaube, wir können einfach genau das Beispiel des Samariters nachfolgen. Erstens, der Samariter, wie gesagt, wie früher gesagt, er machte den ersten Schritt. Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Gesellschaft aktiv zu erreichen. Das ist unsere Verantwortung. Zweitens, der Samariter hat seine Zeit geopfert. Hey, wir würden nie dazu berufen, 4 bis 5 Tage die Woche zu arbeiten und uns am Wochenende ausreichend auszuruhen. Das ist nicht unsere Berufung. Es steht nirgendwo in der Bibel. Es ist schön, wenn wir genügend Zeit haben. Es ist schön, wenn ich 1 oder 2 Stunden in meiner Hängematte hinlegen kann. Das ist richtig schön. Richtig schön. Aber dazu bin ich nicht berufen. Wir sind nicht berufen, dass wir unseren Garten genießen können. Ruhe ist wichtig. Familienzeit ist wichtig. Aber es ist auch sehr wichtig, unsere Gesellschaft zu dienen. Dass wir Zeit finden, um anderen zu dienen. Der Samariter zeigte dem Mann das Mitgefühl. Der Samariter hat auch sogar großzügig seine Finanzen investiert. Und der Samariter hat diesem Mann alles, was er hatte, angeboten, außer sein Urteil. Unser Job ist, dass wir sollen unsere Nächsten lieben. Wir sollen sie dienen. Wir sollen sie nicht beurteilen. Das ist nicht unser Job. Es ist schwierig, es ist richtig schwierig, unsere Gesellschaft zu dienen und unsere Gesellschaft zu lieben, wenn wir von unserer Gesellschaft isoliert leben. Das ist richtig schwer zu tun. Lass uns ein Teil des Lebens unserer Stadt sein, damit wir die Chance haben, echtes und ewiges Leben in unsere Stadt zu bringen. Hier ist die Wahrheit. Gott liebt dich. Gott liebt diese Gesellschaft, in der du lebst. Gott hat dich mit Talenten beschenkt. Er hat dich eine Berufung gegeben. Er wird dich durch deinen Heiligen Geist Kraft geben. Er wird dir die Kreativität und das Herzen geben, um dort zu dienen, wo er dich gepflanzt hat. Punkt Nummer 2. Lass uns ganz Gott ergeben leben. Lass uns gehorsam gegenüber dem Ruf Gottes leben. Sein Befehl ist es, geh in die ganze Welt hinein und lebe als ein guter Nachbar. Das ist das Befehl. Wir sind berufen zu dienen. Und als Christen müssen wir verstehen, dass seine Gebote keine Vorschläge sind. Es gibt keine Vorschläge Gottes. Es gibt Gebote Gottes. Und seine Erwartung ist, dass wir seine Gebote erfüllen. Es gibt einen Platz für dich, in dieser Gemeinde zu dienen. Und es werden Plattformen gebaut, auf denen du in der Zukunft auch hier dienen kannst. Hey, ganz ehrlich, ich feiere unsere Gemeinde. Ich feiere diese Gemeinde. Ich feiere, was wir als Gemeinde tun und was wir tun werden. Ich investiere in meine Gemeinde. Ich diene in meiner Gemeinde. Ich investiere meine Finanzen in meine Gemeinde. Ich diene gemeinsam mit meiner Gemeinde. In den nächsten 2 Wochen wird Jonas nochmal hier sein mit David. Vielleicht kennt ihr Jonas schon. Sehr cooler Typ. Ganz viel Vision. Eine der besten Dinge, die du tun könntest, ist zu Jonas zu gehen und sagen, hey, ich möchte dienen. Ich will dienen in dieser Gemeinde. Ich will unserer Gesellschaft dienen. Gib mir bitte einen Platz. Hey, gehen wir durch das Leben und suchen nach Bedürfnissen unserer Gesellschaft. Machen wir das. Jeden Tag können wir zumindest beten. Wir können zumindest beten, dass Gott uns im Laufe unseres Tages hilft, unsere Gesellschaft so zu sehen, wie er sie sieht. Das wird einen großen Unterschied machen. Hier ist unsere Berufung. Suche nach einem Bedürfnis und bringe Heilung dazu. Nochmal, es ist nicht so kompliziert. Suche nach einem Bedürfnis und bringe Heilung dazu. Das ist unsere Berufung. Und Punkt Nummer 3. Lass uns unser Leben in Gottes Spiegel betrachten. Ich möchte, dass sich jeder, der zuhört, diese Frage stellt. So wie ich jetzt lebe, so wie ich jetzt lebe, bin ich wieder Priester und Levit in dieser Geschichte oder bin ich eher wieder Samariter? Und meine Hoffnung ist es, dass jeder von uns auf sein Leben schaut und eine Entscheidung trifft, zu dienen. Wenn wir sehen, dass wir wie der Priester um etwas ändern, und wenn wir sehen, hey, nee, ganz ehrlich, ich lebe wirklich wie der Samariter. Ich bin bereit zu dienen. Ich bin bereit zu investieren mit allem, was ich habe. Dann lassen wir die Menschen sein, die andere Menschen ermutigen, dasselbe mit uns zu tun. Nochmal, als Gemeinde, als eine Gemeinde wollen wir unserer Gesellschaft dienen, weil Gott die Menschen liebt. Amen.